Mia Müller beschreibt sich selbst als eine nicht weiße weibliche deutsche Person. Ende letzten Jahres ist sie mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zum Einkaufen. Ihr Licht funktioniert nicht. Aus einem vorbeifahrenden Auto heraus beginnt eine weiße, männliche Person, sie deshalb anzuschreien. So schnell wie möglich versucht Mia, sich von ihren Peinigern zu entfernen. Doch diese verfolgen und beleidigen sie weiter. Als Mia ihr Fahrrad vor dem Supermarkt anschließen will, springt der Mann, der sie beleidigt hat, aus dem Auto und rennt mit erhobener Faust auf sie zu. Kurz vorher bleibt er stehen. Er spuckt Mia ins Gesicht und beleidigt sie auf rassistische und sexistische Weise, indem er unter anderem das N-Wort benutzt. Dann geht er zum Wagen zurück. Geschockt sieht Mia sich hilfesuchend um und beschließt, im Supermarkt Schutz zu suchen. Aus Angst, was passieren könnte, wenn sie das Geschäft verlässt, ruft sie die Polizei. Während Mia wartet, gesellen sich weitere Personen zu ihrem Angreifer. Die Gruppe lauert ihr vor dem Supermarkt auf. Nach einer Weile betreten sie das Geschäft und rennen direkt auf Mia zu. Mia rennt in die entgegengesetzte Richtung. Sie hat Angst. Sie ruft laut um Hilfe. Die Kassiererin und Kundin im Supermarkt reagieren nicht. Erst als sie laut schreit, geht weg, die Polizei ist unterwegs, lassen die Verfolger von ihr ab. Schließlich trifft die Polizei am Supermarkt ein. Bevor die Beamtinnen das Geschäft betreten, um mit Mia zu sprechen, werden sie jedoch von der Gruppe um den Angreifer aufgehalten. Die Beamtinnen lassen Mia im Supermarkt warten und nehmen zuerst die Aussage der Täter auf. Schließlich wird Mia befragt. Die Beamtinnen erklären ihr sehr deutlich, dass sie nicht beweisen könne, dass der Mann sie tatsächlich angespuckt habe. Als Mia sie inständig darum bittet, eine DNA-Probe vom Speichel auf ihrer Wange zu nehmen, lachen die Polizistinnen sie aus. Solche Methoden seien viel zu teuer und würden nur bei Morden eingesetzt, so sagen sie. Die Polizistinnen befragen keine der anwesenden Personen im Supermarkt und fordern auch keine Kamerabilder an, die die Tat eventuell aufgenommen haben könnte. Als Mia Anzeige wegen Körperverletzung erstatten will, gestatten ihr die Polizeibeamtinnen dies nicht. Sie nehmen stattdessen eine Anzeige wegen Beleidigung auf. Ende Juni erhält Mia ein Schreiben von der Polizei. Das Ermittlungsverfahren gegen den Angreifer wird aufgrund mangelnder Beweislage eingestellt. Es würde kein hinreichender Tatverdacht bestehen. Am 12. Juli erhält Mia einen weiteren Brief. Es ist ein Strafbefehl. Ihr Angreifer hat sie wegen Beleidigung angezeigt. Weil sie die Ehre des Täters verletzt habe, sollen Mia nun 525 Euro zahlen oder für 35 Tage ins Gefängnis gehen.
Mia, wir haben ja gerade im Bericht gehört, was dir an dem Tag passiert ist. Wie geht's dir denn aktuell?
Also im Moment geht's mir den Umständen entsprechend gut, weil ich jetzt auch Support von Freunden, Bekannten und Kommilitonen aus der Uni habe, die mich auch natürlich emotional unterstützen.
Es fallen ja in dem Umgang der Justiz mit dir fallen ja so ein paar Ungereimtheiten auf. Kannst du uns sagen, was rechtlich am Umgang der Polizei mit dir nicht in Ordnung war, wenn wir jetzt zum Beispiel mal mit der Vernehmung starten?
Ja, die haben ja zuerst die Täter vernommen, als ich die Polizei gerufen hatte. Also es ist ja eigentlich normal, dass wenn eine Person die Polizei ruft, vor allem wenn die Person Angst hat vor Übergriffen, wie es ja der Fall war, dass die Polizei dann auch zu dieser Person, die die Polizei gerufen hat, als erstes hingeht und mit der spricht und überhaupt erstmal klärt, ob da weiterer Schutz nötig ist. Das haben die nicht getan. Wir haben zuerst mit anderen Leuten gesprochen.
Und dann haben die BeamtInnen dich ja auch nur eine Anzeige wegen Beleidigung erstatten lassen. Welche Rolle spielen denn in dem Zusammenhang das auf jeden Fall rassistische Motiv der Tat und das Anspucken?
Also Anspucken ist ja eigentlich gar keine Beleidigung mehr, sondern schon Körperverletzung. Und das habe ich allerdings auch erst später erfahren über die Rechtsberatung, die ich eben nehme. Und vor Ort haben die Polizisten eben nur gesagt, also als ich gefragt habe, was ich jetzt für eine Anzeige machen soll, ob das ein Angriff war oder ob das eine Beleidigung ist, wusste ich ja nicht. Ich bin ja irgendwie kein Jurist und kein Polizist, der das wissen muss. Sie wussten das anscheinend nicht oder weiß ich nicht, ob sie es wussten und es einfach nicht gewerten. Das ist alles, kann man nur mutmaßen. Auf jeden Fall haben die gesagt, ich soll jetzt diese Anzeige wegen Beleidigung machen oder eben nicht.
Und haben dich da in der Hinsicht auch nicht weiter beratend unterstützt?
Nee, die haben nur gesagt, ich soll das jetzt machen oder nicht. Was ich auch noch über die Rechtsberatung erfahren habe, ist, dass bei dieser Beleidigung, die er da geäußert hat, die ja offensichtlich rassistisch war, es sich um politisch motivierte Straftaten handelt. Immer. Und das wurde von den Polizistinnen vor Ort auch nicht als solche eingestuft.
Und wie kann es denn jetzt überhaupt dazu kommen, dass deine Anzeige fallen gelassen wird und du stattdessen eine Gegenanzeige bekommst?
Diese Gegenanzeige hat auch schon direkt vor Ort stattgefunden. Die haben dann auch zu mir gesagt, ich muss jetzt den Laden verlassen. Dann war ich draußen in so ungefähr 5 bis 10 Meter von diesen Gruppen Menschen, die da immer noch waren, haben dann mit dem einen Polizisten geredet. Und diese und ein paar Meter eben entfernt war ich dann mit dem zweiten Polizisten. Es waren 2 da, beide männlich und weiß. Der eine etwas jünger, der andere etwas älter. Und der Jüngere hatte eben erst noch mit mir geredet und der Ältere mit dem anderen. Dann haben sie sich irgendwie ausgetauscht. Dann hatte der Ältere mit mir geredet und der Jüngere war dann bei den anderen. Und der meinte dann eben zu mir, dass ich jetzt keine Angst haben brauche und dass da ja nichts los ist. Und ich soll jetzt einfach gehen, ich müsste das Geschäft jetzt verlassen, weil die wollen ja hier jetzt auch einkaufen gehen und so. Ja, es war alles sehr, sehr komisch auf jeden Fall. Haben sie mich nicht ordentlich beraten. Dinge, die eigentlich hätten wissen müssen, haben sie mir nicht gesagt. Weiß ich nicht, ob das vergessen wurde oder ob das absichtlich nicht gesagt wurde. Aber wenn das absichtlich nicht gesagt wurde, dann ist es auf jeden Fall rassistisch.
Was hat sich denn seit diesem Vorfall jetzt für dich geändert? Also was hat diese Erfahrung mit dir gemacht? Und vor allem, wie wirkt sich diese Erfahrung jetzt auf dein Verhältnis zur Polizei aus?
Ja, also schwer zu sagen. Es gab natürlich früher immer wieder schon Fälle, die Misstrauen in die Polizei erweckt haben. Jetzt ist es so, dass es schon sehr bedrückend für mich ist, schon allein Polizisten zu sehen, weil ich genau weiß, dass die mir nicht helfen würden, dass sie mir nicht glauben würden, wenn ich irgendwas sage und es ganz leicht passieren kann, dass sie auch grundlos auf mich zukommen und mir irgendwas unterstellen, wie es ja vielen Menschen passiert immer wieder. Und deswegen habe ich eigentlich vor Polizistinnen fast genauso viel Angst wie vor anderen Menschen, die irgendeine menschenfeindliche Gesinnung haben oder rechtsextreme Akteurinnen sind oder andere Diskriminierungstäterinnen, die vielleicht auch so einen körperlich angreifen aus rassistischen Motiven.
Und du hast ja gerade schon erwähnt, dass deine Erfahrungen, die du vorab schon mit der Polizei gemacht hast, nicht immer unbedingt positiv waren. Wie würdest du denn als nicht weiß gelesene Person deine bisherigen Erfahrungen mit der Polizei beschreiben vor diesem Tag?
Es ist eigentlich immer, dass sie sehr herablassend sind und egal was ist, man wird abgewiesen oder verwiesen, woanders hinzugehen. Niemand ist für einen zuständig. Also das jetzt nicht unbedingt nur bei der Polizei, sondern auch da, also andere Behörden, die in diesem Rechtssystem mitspielen. Alles wird verharmlost oder so abgewertet, immer so getan, als wäre das ja alles gar nicht so, wie man das erzählt. Oder wenn, ja, dann ist es ja auch alles gar nicht so schlimm, man soll das jetzt ja nicht so dramatisieren, weil es gibt ja auch andere Menschen, denen es so geht. Es ist immer diese Relativierungsmethode, ja, anderen Menschen geht es doch viel schlimmer, jetzt stell dich nicht so an und so.
Mia, du kannst natürlich nur für dich sprechen in dem Zusammenhang, aber weißt du vielleicht, ob andere nicht weiße Personen aus deinem Umfeld ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du?
Ja, da könnte ich jetzt unendlich erzählen. Wahrscheinlich könnte jede Person, die nicht weiß ist und in einer weiß dominierten Gesellschaft lebt, ein oder mehrere Bücher darüber schreiben. Leider machen das wenige und deswegen wird es auch so wenig gehört. Viele haben mich jetzt eben kontaktiert nach diesem Video, das ich gepostet hatte und habe auch mit vielen dann noch weiter, also Privatnachrichten ausgetauscht, nicht nur über Kommentare. Und da sind viele erschreckende Fälle zum Vorschein gekommen. Viele, die auch bekannt sind, zum Beispiel gab es ein Paar, die beide nicht weiß waren und haben anscheinend genau dasselbe erlebt wie ich, nur ohne das Spucken. dass die halt beleidigt und bedroht wurden, die Polizei gerufen haben und am Ende haben die eine Anzeige wegen Beleidigung bekommen. Dann ist ja vielleicht auch noch der Fall bekannt von Vanessa, die auch in den Nachrichten kursierte mit dem Fall von der Berliner Rossmann-Kasse, wo sie dort rassistisch eben angegriffen wurde, irgendwie nicht bezahlen durfte mit ihrer Kreditkarte, weil es ja nicht sein kann, dass eine schwarze Person eine Kreditkarte hat. Daraufhin kam die Polizei und hat das alles verharmlost. Vielleicht habt ihr auch dieses Foto gesehen, wo ein Baby mit Pfefferspray attackiert wurde. Da ist wohl auch dem Angreifer nichts weiter passiert, als dass das Spray abgenommen wurde. Ja, egal, war ja ein schwarzes Baby. Und das sind so die Fälle, die vielleicht auch bekannt sind.
Du hast ja dann im Juli schließlich dein Video auf YouTube geteilt, auf dem zu sehen ist, wie du den Brief mit der Gegenanzeige öffnest. Wie kam es denn dazu, dass du dich entschieden hast, mit dem, was dir passiert ist, an die Öffentlichkeit zu gehen?
Das war eigentlich eine spontane Kurzschlussreaktion. Also ich habe den Brief gesehen und bin erstmal in Tränen ausgebrochen. Also das kann ja jetzt nicht wahr sein. Hab dann meinen Freund gerufen, habe ihm das erzählt. Er musste mich dann erstmal beruhigen. Ich habe wirklich richtig losgeheult. Ich konnte nicht mal mehr ordentlich sprechen. Und dann haben wir beschlossen, da jetzt ein Video drüber zu machen. Und es ging auch relativ schnell. Er holte dann die Kamera und hat dann losgelegt. Ich war eigentlich noch gar nicht wirklich bereit, weil ich noch erstmal mich eigentlich beruhigen wollte ein bisschen. Und dann hat er gefilmt und ich so, okay, dann erzähle ich jetzt einfach frei raus meine Gefühle. Und dann haben wir es einfach gepostet, ohne wirklich drüber nachzudenken. Im Nachhinein, ja, die Reaktionen darauf waren für mich eigentlich unerwartet. Ging irgendwie ein bisschen durch die Decke, das habe ich noch nicht so erlebt, war echt überrascht und dadurch eigentlich auch motiviert, mehr zu machen.
Mia, genau, du hast gerade schon ein gutes Stichwort genannt. Wie waren denn die Reaktionen auf das Video? Möchtest du darüber ein bisschen sprechen?
Ja, gerne. Es gab echt viele Reaktionen und Kommentare. Ich hatte bei meinem Facebook-Post, glaube ich, über 500 Kommentare. Und es gab mehr positive als negative. Ich hatte eigentlich kaum negative Kommentare. Die kamen eher so über Dritte an mich heran. Und wurden teilweise auch Organisationen verlinkt und angesprochen und um Support gebeten von anderen Personen über Posts, wie zum Beispiel Each One Teach One oder Migrantifa. Genau, dann hatte ich die negativen Kommentare. Die waren eher so, ja, ich soll ja nicht die Rassismuskarte spielen. Es geht ja allen so. Und ich sei unglaubwürdig, weil ich den Strafbefehl nicht öffentlich zeigen würde. Und ich soll mich nicht so anstellen, weil die Justiz ja auch zu weißen Menschen manchmal ungerecht ist. Und eben das normale weiße Menschenverhalten, alles verharmlosen und der Staat macht schon alles richtig, da müssen wir drauf vertrauen. Und wenn du da jetzt irgendwas erzählst, dann ist es bestimmt gelogen. Die positiven Kommentare, da würde ich gerne ein paar vorlesen. Waren ein paar echt also motivierende und auch emotional unterstützende dabei und auch lustige. Ich würde jetzt einfach mal zitieren. Es tut mir sehr leid, was dir widerfahren ist. Ich wünsche dir viel Kraft und setze alles um, was du dir vorgenommen hast. Das erlebt man leider immer wieder. Viel Glück, gib nicht auf. So schlimm, nicht nur, dass sie so eine rassistische Attacke über sich ergehen lassen muss, nein. Dann kommt auch noch hinzu, dass die Leute, die sie beschützen müssen, auch noch gegen sie sind. Trauriges Deutschland. Ich danke dir, dass du das Ganze öffentlich machst. Das kann so nicht weitergehen. Das ist nicht nur eine Frage von Rassismus, sondern von Menschenwürde und Menschenrechten. Ich könnte gerade vor Wut platzen. Es tut mir unglaublich leid, was du ertragen musst. Und obwohl ich dich nicht kenne, fühle ich tief mit dir. Leider wieder mal ein trauriger Beweis, wie rassistisch unser System ist. Sei stark, behalte deinen Stolz, du bist im Recht. In einem Land, das seine Geschichte wiederholt und jeden Anstand und Realitätsblick verloren hat. Es ist so schwer, so unfassbar herabwürdigend und ungerecht. Ich schicke dir all meine Kraft und Liebe. Dieses Nazi-Pack und sein Strafgefolge gehören verbannt und bestraft. Danke fürs Öffentlichmachen, denn nur dadurch wird endlich hinterfragt.
Und wie kam es denn jetzt dazu, dass die Tat jetzt auch vermehrt von den Medien aufgegriffen wurde? Wer hat denn da noch berichtet?
Der ND hat berichtet und es gibt jetzt eben eine Supportgruppe, die mich da auch in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Wir wollen Kooperationen mit anderen Organisationen und Vereinen, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Da gibt es ja auch ganz viele Facebook-Gruppen. Auf Instagram passiert viel, also gerade ist eigentlich in vielen Medien kann man ein bisschen mehr über das Thema lesen als sonst, was gut ist. Ich habe auch jetzt Instagram und Twitter, da kann man mich sehen unter Mia Against Racism. Ich war vorher nicht so technisch bewandt und auf einmal mit einem Schlag bin ich jetzt so eine Person in der Öffentlichkeit, die für Rechte schwarzer Menschen in Deutschland kämpft.
Was würdest du denn von der Berichterstattung in den Medien wünschen? Also vielleicht sogar nicht nur auf deinen Fall bezogen, sondern auch im Allgemeinen, wenn Medien über die Erfahrungen nicht weißer Personen berichten?
Ja, ganz wichtig ist halt die Perspektive der nicht weißen Personen so wiederzugeben, wie sie von denen ist, weil das ist ja das, was meistens das Problem ist. Also meistens die Erfahrung so, wenn eine schwarze Person versucht, weißen Personen was über Rassismus zu erzählen, dann ist die Reaktion eher abwehrend, eher verharmlosend, eher wieder so, nee, das ist doch nicht so und ich doch nicht und oh Gott, ja okay, vielleicht irgendwo einer unter 1000, ja das gebe ich zu, ist vielleicht so, aber ich doch nicht, wir doch nicht, in meinem Freundeskreis doch nicht. Also so reagieren eigentlich eher alle, bis sie dann eventuell, dazu gehört auch eine große Bereitschaft, sich dafür öffnen, zuzuhören und zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und dann muss erstmal der Schritt gemacht werden, zu kapieren, ah, okay, ich mache das gar nicht absichtlich, ich habe das so verinnerlicht durch das rassistische System. Und dafür müssen erstmal die Augen geöffnet werden. Und erst dann kann die Bereitschaft zum Wandel irgendwie kommen und irgendwie auch voranschreiten. Da gehört eigentlich viel Bildungsarbeit dazu.
Hast du denn das Gefühl, dass die breitere Berichterstattung dir bei der Aufarbeitung des Falls geholfen hat oder aktuell auch noch hilft? Und wenn ja, wie?
Also ich hoffe, dass sie mir noch weiterhelfen. Das ist ja gerade so ein Prozess noch. Das ist ja alles noch recht frisch jetzt. Und wir versuchen natürlich als Gruppe jetzt da viel Kontakte herzustellen und eben zu recherchieren, was genau die Themen sind, wo können wir vielleicht auch mitarbeiten, wo können wir uns engagieren, da irgendwie auch Beiträge oder vielleicht Inhalte irgendwie mitzugestalten und eben die Augen für das Thema weiter zu öffnen.
Du hast ja schon deine UnterstützerInnengruppe erwähnt und auch die Migrantifa und so weiter. Von wem hast du denn bisher noch Unterstützung erfahren? Also auch um vielleicht anderen Personen Mut zu machen, denen ähnliche Dinge passiert sind, sich vielleicht auch an die Öffentlichkeit zu wenden oder ihnen zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine. Von wem kam denn da bisher Support?
Von Reach Out kommt ganz viel Support. Die machen ja dann auch recht. Beratung für Betroffene von Rassismuserfahrungen eben. Es gibt Justizwatch, die sich auch gemeldet haben, die da das im Blick behalten wollen. Es gibt eigentlich richtig viele Stellen. Es gibt Anlaufstellen für Antirassismus. Es gibt diese neue Landesstelle, die nach dem neuen Antidiskriminierungsgesetz in Berlin entsteht. Allerdings ist halt noch im Entstehen diese Stelle, sodass sie jetzt noch nicht wirklich handlungsfähig sind, aber das soll sich ganz bald ändern und in Zukunft soll es Mittel und Wege geben, sich besser und einfacher gegen sowas zu wehren.
Mia, jetzt würde ich gerne noch wissen, wie ist denn der aktuelle Stand und wie wird es weitergehen?
Es wird so weitergehen, dass ich mich weiter juristisch beraten lasse und dass wir als Gruppe versuchen, den institutionellen Rassismus in Deutschland aufzuhalten. Es klingt wie ein sehr hochgestecktes Ziel, weil hängen ja viele Kleinigkeiten oder was heißt Kleinigkeiten, eigentlich hängen da viele große Dinge dran, an die eigentlich so eine normale Person gar nicht rankommt. Und alle denken sich ja auch immer, wir kleinen Menschen, wir können ja nichts machen, das System ist halt so und wir müssen uns dem unterordnen. Das stimmt aber nicht. Wir können was machen.
Was sind denn aktuell deine Wünsche oder Erwartungen an die Zukunft oder vielleicht auch Forderungen?
Ja, ich wünsche mir eigentlich für Deutschland, dass das System sich ändern kann, dass Menschen Zivilcourage zeigen und dass wir für Gerechtigkeit, für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung kämpfen, alle. Und Forderungen könnten formuliert werden, dass gerechte Ermittlungsverfahren nach Vorschrift immer geführt werden sollen, obwohl das ja eigentlich klar ist, wenn das eine Vorschrift ist, sollte es klar sein, dass es auch so gemacht wird. Die Realität zeigt aber eben leider immer, dass es eben immer wieder nicht so gemacht wird. Ich möchte jetzt da auch niemanden Absicht unterstellen, das irgendwie vorsätzlich zu machen. Fehler passieren immer, aber dann muss es ja auch irgendwie eine Kontrolle geben oder irgendeinen Weg, ein Mittel geben, wenn solche Fehler passieren, dass die auch richtig gestellt werden und die Personen entsprechend entschädigt werden oder eben rechtzeitig Fehler gefunden werden, dass die schlimmste Folgen noch aufgehalten werden können und sowas. Und dafür bräuchte man ja wahrscheinlich dann auch eine externe, unabhängige, unparteiische Behörde, die eventuell dann auch nicht nur für solche Kontrollen oder Fehlerermittlungen zuständig ist, sondern eben auch bei Ermittlungen gegen Polizeibeamtinnen tätig wird. Auch könnte ich mir vorstellen, dass es sehr sinnvoll wäre, einen Amtsausschluss zu fordern, und zwar für alle Beamtinnen, egal welches Standes, gegen welche schon mehrfache Beschwerde wegen menschenfeindlicher oder rassistischer oder sexistischer, homophober oder irgendeiner Art von Diskriminierung erhoben wurde, dass die eben ausgeschlossen werden aus dem Amt, dass es nicht sein kann, dass die befreit sind von irgendwelcher Strafverfolgung, dass die über allen Gesetzen stehen, dass die alles machen dürfen, was sie wollen und denen nichts passiert, weil das für alle Menschen müssen doch alle Gesetze gleich gelten. Warum sind Beamtinnen so da drüber? Warum sind die über allen anderen Menschen? Das finde ich nicht richtig. Ein ganz großes Problem ist wahrscheinlich die Bildung bzw. der Bildungsmangel. Da wünsche ich mir eigentlich mehr Bildung für Polizistinnen. Schockierenderweise habe ich gehört, dass die Polizeiausbildung sehr kurz ist und nicht viel Praktikumszeit hat und viele wichtige Themen da sehr, sehr, sehr kurz kommen. Für mich wäre zum Beispiel wichtig, dass dort viel mehr Diversity Studies angeboten werden. Alles zum Thema Queer Studies auch, Gender Studies und Racism Studies, Migration Studies, auch Disability Studies, alles, was es da gibt. Das kommt bei denen nicht wirklich dran, nur wenn man irgendwie das studiert halt. Der normale Streifenpolizistin hat das alles nicht. Zum Beispiel auch Krisenmanagement oder gewaltfreie Kommunikation. Ja, fragt sich jetzt vielleicht, warum das wichtig sein soll für Polizistinnen, aber irgendwie erschließt sich das auch logisch, weil eben in bestimmten Situationen, die leider auch immer wieder vorkommen, die Polizei eigentlich gar nicht eingreifen darf, wenn zum Beispiel eigentlich das ein Fall von einer psychischen Krankheit zum Beispiel ist oder irgendwas anderes, dann müssten eigentlich andere Zuständige eingeschaltet werden, was die Polizei leider nicht macht. Kann ich mir nur so erklären, dass die das nicht macht, weil die das vielleicht nicht wissen, das vielleicht in der Ausbildung zu kurz dran gekommen ist, nur einmal irgendwo in dem Text stand und weiter nie behandelt wurde. Und dann wissen die das natürlich nicht, wie sie in den entsprechenden Situationen sich verhalten müssen jetzt. Kurz nach ihrer Ausbildung und so. Dann wäre zum Beispiel auch Englisch wichtig, weil ganz viele Polizistinnen kaum oder gar nicht Englisch können. Und das finde ich eigentlich sogar schon fast peinlich für Deutschland, weil alle immer mit ihrem Multikulti und ihrer fachlichen Begabung prahlen. Aber irgendwie Englisch ist eine Basic. Ich denke, also ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen, ich spreche aus meiner Erfahrung und aus deren meinem Bekanntenkreis, jeder Absolvent einer mittleren Reifeabschlüsse kann besser Englisch als der Durchschnittspolizist, die Durchschnittspolizistin. Und die haben noch keine abgeschlossene Berufsausbildung und sollen nicht irgendwie in Verantwortung treten. Genau mit dieser Ausbildungsdauer, ja, die muss dann natürlich entsprechend verlängert werden. Es ist ja auch nur sinnvoll, dass nicht irgendwie Leute, die irgendwie 20, 21 sind, Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen müssen, finde ich eigentlich nicht richtig. Macht ja in anderen Berufen, macht man das ja auch nicht so. Zum Beispiel das Praktikum, das bei denen sehr kurz ist und wo die auch sehr viel Handlungsfreiheit haben, sollte einen angemessenen Zeitraum haben, wie bei anderen Berufen auch, und Bestandteil der Ausbildung sein. Und die Auszubildenden sollten in dieser Zeit auch nur zur Beobachtung oder zur Reflexion der Polizeiarbeit an den Einsätzen teilnehmen dürfen und da nicht irgendwie handlungsfähig sein oder Entscheidungen treffen. Das finde ich eine Zumutung.
Mia, möchtest du zum Abschluss noch was sagen? Fällt dir noch was ein?
Ja, ich möchte eigentlich noch eine Ansage machen. Zwei Ansagen eigentlich. Zum einen richtet sich das an den weißen Otto-Normalmensch, der ja im Grunde gar nicht rassistisch oder irgendwie diskriminierend sein möchte oder handeln möchte. Und wir glauben auch immer noch an das Gute in den Menschen, in allen Menschen. Und so können alle eigentlich nur versuchen, solidarisch zu sein und Zivilcourage zeigen. Ich würde mir wünschen, dass auch weiße Menschen aufstehen und laut werden, wenn sie Ungerechtigkeiten sehen und nicht wegschauen, sondern handeln. Ich habe dazu einen super guten Tipp, den ich gelesen habe, fand ich richtig gut. Das heißt, behandle Rassismus wie den Coronavirus. Erstens, geh davon aus, du könntest infiziert sein, eventuell, auch wenn du es nicht weißt. Zweitens, höre auf die Meinungen von Experten und Expertinnen. Und dabei muss man auch bedenken, wer sind überhaupt Experten und Expertinnen, wenn es um das Thema Rassismus geht. Das ist bestimmt nicht dein weißer Professor. Das sind die Menschen, die den erfahren. Drittens, verbreite ihn nicht weiter. Das heißt, man sollte vielleicht Handlungsstrategien entwickeln, sich selbst reflektieren und irgendwie gucken, was ist überhaupt Ursache? Wie verbreitet sich das überhaupt weiter? Und was kann ich tatsächlich machen, um das nicht zu tun? Und da reichen schon so ganz einfache Dinge, wie bestimmte Wörter im Alltag nicht zu benutzen oder bestimmte Fragen nicht zu stellen oder einfach manche Handlungen, die übergriffig erscheinen, nicht zu machen. Viertens, sei bereit, dein Leben zu ändern, um ihn aufzuhalten. Was haben wir jetzt alles für das Coronavirus gemacht, beziehungsweise gegen das Coronavirus? Wie schnell konnte auf einmal die Politik Entscheidungen treffen? Das finde ich richtig Hammer. Wenn es dann aber um Menschenrechte geht, sind es jahrelange Prozesse. Als nächstes wäre meine Ansage für die Menschen, die immer wieder diskriminiert werden und von auch mehrfach Diskriminierung betroffen sind. Ich möchte sagen, steht auf und kämpft. Wir müssen uns unsere Rechte nehmen, weil sie uns niemand auf einem Silbertablett servieren wird. Wir müssen unsere Erfahrungen mit der Welt teilen. Wir dürfen nicht aufhören, alle anzuzeigen, die uns diskriminieren und damit an die Öffentlichkeit gehen, wenn es geht. Ich weiß, dass es anstrengend ist und der Weg ist schwer, aber wir sind viele. Niemand von uns muss alleine kämpfen. Es gibt Hilfestellen. Es gibt Organisationen, Bündnisse, Facebook-Gruppen, an die ihr euch wenden könnt. Ihr könnt euch auch hier ab jetzt auch an uns wenden, Mir Against Racism, auch gerne über Radio Korax. Systeme sind von Menschen gemacht, wollte ich nur noch mal sagen. Wir sind alle Menschen und wir haben Rechte. Und wir haben das Recht, das System zu verändern.